Also im Matthäusevangelium, Kapitel 5, wir kommen jetzt zu den Seligpreisungen und ich möchte nochmal ein paar Grundsätze betonen. Obwohl die Evangelien ja, als sie geschrieben wurden, zu einer Zeit waren, als der Herr Jesus noch nicht am Kreuz von Golgatha war, er war noch nicht auferstanden, er hat sein Blut noch nicht vergossen, sein Blut war noch nicht im innersten Heiligtum, das mosaische Gesetz war noch nicht erfüllt. Das heißt, der Heilige Geist war nicht ausgegossen. Die Gemeinde ist noch nicht entstanden gewesen. Das heißt, wir sind noch unterm Dach des mosaischen Gesetzes. Hat es ganz spezifische Lehrstücke, wo der Jesus ganz gezielt zu der zukünftig entstehenden Gemeinde, wo ja seine Jünger praktisch Vorläufer waren, die 12 Jünger, redet. Und das ist auch in dem Fall die Bergpredigt. Die Bergpredigt, ich möchte es nochmal betonen, dass das uns betrifft, die Jünger. Es gibt ja Missionswerke, die sagen inzwischen, und das ist dramatisch, dass die Bergpredigt nicht für uns gelten würde, sondern die Bergpredigt wäre lediglich die Regierungserklärung des tausendjährigen Reiches. Es ist zwar eine Regierungserklärung, aber nicht die vom tausendjährigen Reich, sondern es gilt jetzt. Und das sieht man, wenn es heißt im Vers 1, wir haben es ja schon erguckt, seine Jünger traten zu ihm. Und ich denke, das ist wichtig. Wir haben hier die Regierungserklärung des Königs, das heißt, was der Könige, der Herr der Herren, seinen Jüngern, das heißt, den Gliedern seines Königreichs, nämlich der Gemeinde Jesu, zu sagen hat. Wir kommen jetzt an die Glückseligpreisung ab, Vers 3. Das Wort glückselig hat der Luther mit selig übersetzt. Das ist eine ganz trübe Sache. Ich möchte das einfach betonen. Luther hat eine ganz große Arbeit geleistet, übersetzungstechnisch. Und teilweise hat er geniale Lösungen gefunden, aber Luther hatte ein Problem. Die deutsche Sprache, die gab es ja nicht. Es gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor Luther schon 46 deutsche Übersetzungen. Aber das war nicht das Problem, sondern er musste eine Sprache schaffen, die durch den Buchdruck, der dann auch verbreitet wurde, die von allen akzeptabel war. Es ist aber so. Er hat die sächsische Kanzleisprache benutzt und hat viele geniale Ausdrücke, die heute das normale Deutsch darstellen, benutzt. Aber er hatte bei manchen Wörtern hat er nichts gefunden. Zum Beispiel der Apostolos ist nicht übersetzt. Bei unserer Bibel steht Apostel. Das kommt von Luther. In Wirklichkeit heißt Apostolos nur der Gesandte. Engelus, der Engel, heißt nur der Bote. Das ist halt so. Selig ist das Gleiche. Luther hat zwei wirklich gravierend griechische Worte nicht unterschieden. Und zwar das erste Wort ist, das heißt sozo, das heißt gerettet. Und das zweite Wort heißt makarios, das heißt glückselig, glücklich zu preisen, wohl dir, du bist zu beneiden. Also wunderbar, das ist das Wort, was wir heute untersuchen. Er hat aber das Wort für gerettet, hat er auch mit selig übersetzt. Das heißt, du weißt bei Luther nie, meint er glückselig oder gerettet. Wisst ihr, dann war es wichtig, dass Schlachter zum Beispiel in dem Fall das ganz klar unterschieden hatte, schon in der 51er Übersetzung, und hat dann gerettet geschrieben. Und jetzt ist noch krasser in der 2000er. Wir haben ganz klar, wo gerettet steht, steht gerettet. Und dort, wo dieses Makarios, dieses glückselig steht, dort haben wir auch glückselig. Und so ist das hier auch gemeint. Aber ich möchte uns jetzt heute die ganze Glückseligpreisungen lesen, um dann auf dieses Wort, was heißt glückselig, einfach einzugehen biblisch, dass wir dann nachher das nicht mehr betrachten müssen, wenn wir an die Einzelteile gehen, wenn wir jede Glückseligpreisung untersuchen. Ich lese ab Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist der Block der Seligpreisungen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man zählt. Je nachdem, ob man das Letzte auch als Glückseligpreisung sieht. Die Ausleger haben teilweise gesagt, es gibt 8 Seligpreisungen und 8 Wehe. Die Wehe steht in Matthäus 23. Aber es sind eigentlich 9, wenn man es genau nimmt. Wenn man es genau zählt, sind es 9. Und mir ist jetzt wichtig, was meint der Herr Jesus? Er geht jetzt hier und sagt praktisch, es muss man sich einfach vergegenwärtigen, was mit dem Bibeltext gemeint ist, auch vom Grundtext her. Er geht jetzt hin, nimmt seine Jünger und dann erklärt er ihnen das Wesen des Reiches Gottes. Das heißt, das Wesen der Gemeinde Jesu. Wir sind ja als Wiedergeborene bei der Wiedergeburt in einem Geist zu einem Leib getauft. Damit sind wir in das Reich Gottes, das steht im Kolosser, hineinversetzt. Das heißt, ohne dass wir es fühlen, gehören wir innerlich zum anderen Reich. Und in diesem Reich sind wir Bürger. Und zu diesem Reich, da gehören wir nicht nur, sondern wir sind unter dem König. Und dieser König ist der, der regiert. Und dieser König sagt, auf was es ankommt, das ist der Herr Jesus. Und er hat jetzt, und das ist außergewöhnlich, wisst ihr, er fängt jetzt das nicht an, nachdem er zum Beispiel in Kapitel 4 die einzelnen Jünger berufen hat, ihnen gesagt hat, ich will Menschenfischer aus euch machen, sondern er macht was ganz Interessantes. Er sagt zu Beginn nicht, du sollst das tun, jenes sollst du lassen, du sollst mosaische Gesetz so sehr, ich denke, so hätten wir es erwartet. Er macht was völlig anderes. Er sagt jetzt praktisch, das muss man einfach übersetzen, was das heißt, dieses Glückselig. Er sagt praktisch, ihr Jünger, die ihr zu mir gehört, für uns, die ihr zum Reich Gottes gehört, der Herr Jesus als Herr, als König habt, ihr seid zu beneiden, wenn Folgendes passiert. Das ist gemeint. Ihr seid zu beneiden, wenn das passiert. Das Makarios, übrigens, da ist beim Griechischen, beim Artikel ist ein Tippfehler, das ist bloß der O. Also, das heißt Seligkeit, Zustand der Seligen, auch die Gottheit. Eigentlich kommt das Wort von Makar, aber Makarios ist das Landläufige und das heißt selig, glückselig, beglückt, überglücklich, insbesondere reich begütert, gepriesen. Ja, und die Ausleger, auch wenn du das näher untersuchst, es kommt immer der gleiche Gedanke, du bist zu beneiden. Im Alten Testament haben die Übersetzer, weil es gibt im Hebräischen das Wort ja in der Weise nicht, ich habe aber die griechische Übersetzung aufgelistet nachher, wo man sieht, wo das Alte Testament jetzt griechisch übersetzt wurde, wo sie das Wort verwendet haben. Dort taucht das glückselig eher weniger auf, sondern es ist so, man nimmt dann eher das Wort wohl dir. Wenn David zum Beispiel sagt, wohl dem Mann, dessen Sünden vergeben sind, das ist genau das Gleiche. Also das heißt einfach, wohl dir, du bist glücklich zu preisen, du bist zu beneiden, überglücklich kannst du sein, beglückt, du hast Reichtum, du hast ungeheuer wunderbare Dinge, wenn das bei dir der Fall ist. Weißt du, und das wird dann schon dramatisch, wenn man sieht, was der Jesus hier sagt. Also er sagt seinen Jüngern zuerst, bevor er irgendetwas gibt, dass sie zu beneiden sind. Schon interessant. Aber er sagt, ihr seid zu beneiden, wenn ihr so seid. Jetzt kommt wieder ein wichtiger Punkt. Wir können gläubig sein, gerettet sein, Gottes Kinder sein. Wenn wir nicht so sind, sagt er nicht, ihr seid zu beneiden. Wir sind nicht zu beneiden, dass wir gerettet sind, dass wir in den Himmel kommen. Das sowieso. Aber er sagt, vom Wesen des Reiches Gottes her. Jetzt kommen wir zu dem Elend des Reiches Gottes. Ich bin jetzt 43 Jahre gläubig. Als der Herr mich gerettet hat, hatte ich keine Ahnung, was Reich Gottes heißt. Ich habe die Kreise durchlaufen, von links außen bis rechts außen. Ich kenne, ja, ich habe manchmal schon gedacht, ist es gut, dass du alles kennst, aber es hat auch Vorteile. Wisst ihr, auch jetzt Endzeit. Du siehst jetzt etwas, was für ein Elend eigentlich im Reich Gottes herrscht. Dass ich zum Beispiel wenn ich jetzt vor so einer Konferenz komme, wie vor Hoher Grete, nicht sagen würde, glücklich zu preisen die Leute, die da waren, wunderbar. Und dann muss ich sagen, was für ein Elend habe ich angetroffen. Wisst ihr, und von daher sagt der Jesus, auch diese Leute, alle, egal wo du bist, sind glücklich zu preisen, wenn bestimmte Dinge da sind. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte jetzt heute Abend nicht beginnen mit der ersten Glückseligpreisung, nämlich der geistlichen Armut, die zu Reichtum führt, das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt, sondern möchte einfach das Wort glückselig von der Schrift her untersuchen, dass wir verstehen, wo zielt der Herr hin. Das ist ja nur der Einstieg. Und da geht es ja weiter durchs ganze Neue Testament hindurch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man etwas wirklich über einen Begriff oder wie die Bibel es benutzt wissen will, dann muss man das durchs, zum Beispiel für uns, durchs ganze Neue Testament untersuchen. Vor allem auch, ob ein Autor wie ein Paulus das immer gleich benutzt, ob der Petrus, der Jakobus, die das vielleicht anders benutzen. Wenn man das macht, kriegt man ein Bild. Wisst ihr, die Gefahr, das habe ich jetzt wieder gesehen auf der Konferenz. Die Konferenz war gut, trotzdem habe ich viel Elend getroffen bei den Leuten. Aber mir ist etwas klar geworden, es gibt wohl nichts Tödlicheres und nichts Böseres und nichts Gefährlicheres, wie wenn ein Mensch eigene Vorstellungen vom Evangelium hat, die sich mit der Bibel nicht decken. Dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Wieso? Manchmal frage ich die Leute und sage, Entschuldigung, da steht es doch so, dass ein Kind verstehen kann. Warum denkt ihr anders? Warum wollt ihr was anderes? Warum reicht es nicht? Und dann merkst du halt, der Mensch ist vom Sündenfall her und der Teufel war ja ein schirmender Cherub, der einen Aufstand gegen Gott gemacht hat. Er wollte sein wie Gott und er hat, ich sage es mal vorsichtig, seine Rolle nicht akzeptiert und wollte was anderes. Und so ist der Mensch. Der Mensch akzeptiert oft die Rolle, die ihm Gott zuweist, als gefallenes Geschöpf, als erlöstes Geschöpf, nicht. Und dann beginnt das Elend. Darum sind die Glückseligpreisungen so wichtig, weil das sagt Gott praktisch. Wenn du das tust, dann läuft es. Dann bist du zu beneiden. Dann kann es nicht besser sein. Das ist hier gemeint. Da gibt es ja noch Wörter, die ähnlich sind, Makarizo, das hängt alles in etwa mit demselben zusammen. Oder Makarismus, das Hauptwort, das ist die Seligpreisung oder die Verherrlichung. Und dann habe ich etwas, das ist ein Problem. Ich habe jetzt auf der zweiten Seite habe ich das, oder auf der Rückseite vom ersten Blatt, habe ich das Vorkommen im griechischen Alten Testament. Also das LXX, die Septuaginta, das war ja so, in Alexandrien gab es eine riesige Bibliothek, wo die Weltliteratur dargestellt wurde. Und dann haben die Leute gesagt, wir brauchen auch, das gehört zur Weltliteratur, das Alte Testament des Judentums. Die eine sage, es war eine Legende, die andere sage, das war so, das kann man wohl nicht mehr feststellen. Angeblich hat man 70, die andere sage 72 jüdische Gelehrte eingesperrt. Hat sie gezwungen, das Alte Testament in die Sprache des Neuen Testaments, das heißt in das Griechische zu übersetzen, und das war das Griechische eigentlich vom Alexander dem Großen. Man nennt es Koine. In dieses Griechische zu übersetzen, und die haben das auch gemacht. Aber jetzt kommt ein Problem. Sie haben sich wohl auch gerecht. Sie haben zum Beispiel die Apokrypha auch übersetzt. Und die Apokryphe sind Gräuelwerk. Du liest Sirach 2 und sagst, das ist so wunderschön, dass du sagst, das hätte Salomo schreiben können. Und dann liest weiter und liest Sirach 3 und dann fällst du vom Stuhl. Da steht drin, so wie Wasser der Dreck abwäscht, so wäscht Geld die Sünde weg. Also Ablasshandel. Wisst ihr? Aber wenn ich jetzt wissen will, wie benutzen die Alttestamentler oder wie hat man im Alten Testament das Wort benutzt? Und etwas dürfen wir nicht vergessen. Die Urgemeinde hatte großteils auch die Septuaginta als Altes Testament. Und viele Zitate, ich habe mir das in meiner Bibel jedes Mal gekennzeichnet, wenn zum Beispiel eine Bibelstelle nach der Septuaginta zitiert ist. Oft, wenn eine Stelle nicht genau stimmt, hast du Septuaginta. Sobald du guckst, hast du das Septuaginta, der richtige Text. Ich habe jetzt alle Bibelstelle aufgelistet, wo das Wort Makarios, also glückselig, das kann einmal ein Adverb sein oder kann auch ein Hauptwort sein, wo das auftaucht, aber da ist ein Riesenproblem. Die Verse oder die Kapitelbezeichnungen stimmen teilweise nicht mit unserer Bibel überein. Ich habe es jetzt nicht abgeändert, ich habe es gelassen, wie es wirklich in der Septuaginta ist. Zum Beispiel, wenn da steht Psalm 31, dann ist Psalm 32. Sobald die Psalme zweistellig werden, dann wechselt der immer um ein praktisch Buch. Dann ist Psalm 52, ist in dem Fall, stimmt einfach um eine Zählung nicht. Gell? Das ist halt so. Ich habe es jetzt einmal aufgelistet. Also wenn ihr nachlässt und dann sagt, das stimmt ja alles nicht, was ich aufgeschrieben habe, es stimmt. Aber es ist halt, ich habe es so wollen, dass es okay ist, dass es ist, wie es im Original ist. Gell? Jetzt müssen wir einfach den biblischen Begriff uns ansehen. Ich nehme mal 1. Mose 30, Vers 13 vom Alten Testament, nur repräsentativ, also wohl dir glücklich zu preisen, du bist zu beneiden, wie das gemeint ist. Da sprach Lea, wohl mir, also das wohl mir, jetzt preist er sich selber glücklich, das ist auch interessant. Oder? Kann man auch machen, da man sich selber glücklich preist. Wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Asser. Die war so glücklich, dass er ein Kind hatte, dass er sagt, ich bin zu beneiden. Und sagt, die anderen werden mich auch beneiden. Etc. schon. So ist das Wort zu benutzen. Springen wir gleich in 5. Mose 33, 29. Ich hoffe, dass meine Zählung hier stimmt. Aber müsste eigentlich stimmen. Und zwar, wohl dir Israel, also da steht auch wieder Makarios in der Septuaginta, das heißt, glücklich zu preisen, du bist zu beneiden. Wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Wisst ihr, da sagt die Bibel, jetzt kommen wir so langsam zum entscheidenden Punkt, sie sagt schon zu Israel, wohl dir, du bist zu beneiden, du bist glücklich, wenn der Herr dich gerettet hat und er damit der ist, der für dich kämpft. Wir sollen stille sein, er wird für uns kämpfen. Wisst ihr, da ist schon das ganze Evangelium, das nachher im Neuen Testament kommt, ist hier schon drin. Und Hiob, man könnte ja sagen, kann im Hiob eine Glückseligpreisung kommen? Ja, Hiob war gar nicht so schlecht, wisst ihr, und so elend ging es dem gar nicht, wie man denkt. Menschlich war es eine Katastrophe, aber geistlich war es keine Katastrophe. Und das ist das Tolle beim Hiob. Und er sagt hier, siehe wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. Er sagt praktisch, jetzt kommen wir zu Hebräer 12. Die Bibel sagt, das Wort Makarios wird so benutzt. Glücklich zu preisen, wenn der Herr dich erzieht. Die Bibel sagt, nicht nur glücklich zu preisen, wenn du gerettet bist. Die Bibel geht völlig anders vor. Jetzt sage ich es einmal in meinen Worten. Glücklich zu preisen bin ich, wenn das ganze Programm, das Gott für einen Gläubiger vorgesehen hat, bei mir abläuft. Das ist Makarios. Also wenn ich nicht nur gerettet bin, wenn meine Sünden abgewaschen sind, sondern wenn Gott mich erzieht und wenn er letztendlich mit mir zum Ziele kommt. Das heißt, er erreicht das, was er will. Aber wenn jetzt Gott mich erzieht, im Sinne von Hebräer 12, und da sagt er ja, das ist eine Erziehung, die manchmal nicht angenehm ist für den, der erzogen wird. Und dann sagt er, trotzdem bist du glücklich zu preisen, weil Gott dich zurechtbringt. Das ist doch herrlich. In 1. Könige 10, 8, das ist die berühmte Begebenheit, wo die Königin von Saba Salomo trifft. Wisst ihr, jetzt kommt ja eine hochinteressante Begebenheit. Die Königin von Saba sieht die Weisheit Salomos, das heißt die Weisheit Jesu Christi. Sie sieht das Haus, das heißt die Gemeinde, das er gebaut hat. Sie sieht die Speise, das heißt wie er uns ernährt von seinem Tisch durch die Gemeinschaft mit ihm. Sie sieht die Wohnung seiner Knechte, das heißt die Stellung in Christo. Sie sieht das Auftreten seiner Dienerschaft, wie sie in Vollmacht dienen und nicht im Hirn oder im Fleisch oder in weltlichen Dingen. Sie sieht die Kleidung, die weiße Kleider, gewaschen im Blut des Lammes, neutestamentlich. Seine Mundschenken, die Gott bestimmt hat, dass sie Speise und Trank reichet. Sie sind die Brandopfer, wie sich die Gläubigen hingeben, die sie im Haus des Herrn in der Gemeinde darbringen. Und dann heißt, sie geriet außer sich vor Staunen. Also ich habe es jetzt gleich übersetzt ins Neue Testament, was die hier sehen. Und jetzt kommt was ganz einfaches. Jetzt sagt sie in Vers 8, glücklich sind deine Leute. Das würde heute heißen, glücklich sind die Gläubigen, glücklich zu preisen sind die Wiedergeborenen, glücklich sind deine Knechte, die im Herrn dienen, die alle Zeit vor dir stehen. Merkt ihr den Unterschied? Die vor Gott in Christus, durch Jesu Blut, die ganze Zeit mit dem Herrn Jesus in Gemeinschaft sind. Die hat eigentlich schon alles gewusst. Sie sagt, glückselig sind die vor dir stehen und deine Weisheit hören. Also glückselig, der das Wort Gottes hört. Glückselig, der vom Angesicht Jesu steht und er lässt das Wort Gottes zu ihm reden. Ich sage es einmal ungeschützt. Ich habe manchmal den Eindruck, und da kann sich jeder, packe ich mir an der eigenen Nase, packen, es ist einfach so, wir schätzen manchmal gar nicht, was wir für einen Segen und eine Gnade haben, dass wir das Wort Gottes haben, dass es lebendig ist, dass wir es verstehen. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder bei der Konferenz, ich kann nicht sagen, auf was ich alles getroffen bin. Da musst du dann sagen, wenn du heimgehst, ah, wie dankbar, dass der Herr so Gnade gibt. Wisst ihr, was ist das für eine Gnade, wenn du das Wort Gottes verstehen kannst? Was für eine Gnade, wenn du Freiheit hast, es zu tun? Was für eine Gnade, wenn du wirklich gehorsam sein kannst? Wie herrlich ist es, vor seinem Angesicht zu stehen? Psalm 32, 1, das ist jetzt die Stelle, wo bei der Septuaginta einfach alles hinterherhinkt, da ist Psalm 31. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, den der Herr keine Schuld anrechnet. Und da sagt er wieder, glücklich zu preisen. Wisst ihr, ich sage euch eines. Der Sündenfall hat beim Menschen etwas bewirkt. Es wird mir immer klarer. Wenn ein Mensch einigermaßen normal und ehrlich ist, dann hat er ein existenzielles Empfinden, dass Gott nicht zufrieden ist mit ihm. Das ist auch der Grund, warum die Menschen Angst haben, unterschwellige Angst. Das ist auch der Grund, warum sie dann zum Beispiel in die Droge, in Alkohol, in Sünde flüchtet. Sie haben unterschwellige Angst und merken, da ist was. Sie sind zerrissen. Und die Bibel sagt praktisch, das ist doch so herrlich, dass ich wegen der Sünde, und es gibt viele Gläubige, die gehen kaputt wegen ihrem schlechten Gewissen. Ich habe es jetzt wieder gesehen, da gibt es Leute, die kämpfen immer mit ihrem Perfektionismus. Sie sind nie zufrieden mit sich. Wisst ihr, ich habe das lernen dürfen. Ich bin ja ein Hyperperfektionist. Aber eins ist klar. Ich habe inzwischen gelernt, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, ist das völlig egal. Ja, wer bin ich, wenn ein Paulus sich nicht beurteilen kann und ich bin nicht mit mir zufrieden, ist ja egal. Sondern die Frage ist er mit mir zufrieden? Und er ist mit mir zufrieden, wenn er das Blut sieht. Das heißt, sein Blut, das Blut Jesu Christi, macht mich rein von aller Sünde. Durch sein Blut, wenn ich gewaschen bin, habe ich Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und durch dieses kostbare und teure Blut, das mich wäscht, habe ich auch Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das heißt, ich darf nicht immer meinen Perfektionismus ausleben, sondern muss einfach da, wo Gott zufrieden ist, auch zufrieden sein. Wisst ihr, Gott denkt manchmal ganz anders wie wir. Ich habe den Eindruck, viele Gläubige sind frömmer wie Gott. Und manchmal ist es einfach so, du bist gereinigt durch Jesu Blut und es muss klar sein, wenn das Blut Jesu Christi die Sünde hinwegnimmt, wie beim David, dann ist sie weg. Die ist völlig weg. Gott sagt zu David, du hast nie getan, was nicht in Ordnung war. Entschuldigung. Mord, Ehebruch, Volkszählung. David hat ja ein Sünderregister, da wirst du ja schwindelig. Und trotzdem geht er alt und lebenssatt in die Ewigkeit, sitzt vor Gott wie ein kleines Kind in großer Freude. Warum? Psalm 32, weil seine Sünde vergeben sind. Jetzt sagt die Bibel, allein das, dass die Vergebung der Sünde dich mit Gott in Ordnung macht und du mit ihm in Ordnung bist, muss dich glücklich machen. Also müssen wir aufhören mit unserer eigenen Beurteilung und unserer eigenen Unzufriedenheit mit uns selber. Wisst ihr, ich hab einfach das im Laufe der Jahre erkannt, der Teufel schürt das bei den Gläubigen. Er macht sie immer unzufrieden mit sich. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man dann irgendwann die Nase voll hat. Kennt ihr das? Und dann sagt, ich schaff's ja nicht. Und da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man heuchelt dann und tut, wie wenn der Sieg da wäre. Oder man wird offen unzufrieden und hadert mit Gott. Und das ist beides die Folge einer Lüge des Teufels. Wisst ihr, mir hat man das gleich Verschen beigebracht, schon als kleines Kind. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Wisst ihr, die Frage ist, ob ich das glaube. Ob ich glaube, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Glaube ich das? Wenn ich das wirklich glaube und glaube, das gleiche ist wie beim David, dann ist doch Gott bei mir zufrieden, sobald das Blut Jesu mich reinigt. Wisst ihr, darum sagt er, glücklich zu preisen, du bist zu beneiden, wenn das Blut dich reinigt. Jetzt kommt halt das Problem, ob wir es anerkennen. Wisst ihr, wir werden ein Problem haben, auch bei den Glückseligpreisungen. Auch bei dem, was ich jetzt abrisshaft zeige, wo es noch Glückseligpreisungen gibt. Wir müssen einfach glauben, dass Gott es so meint. Damit sagt der Gott, du bist ja zu beneiden, wenn du gereinigt bist durch Jesu Blut. Wisst ihr, es ist eine Kunst, das schlechte Gewissen wegzuwerfen durch Jesu Blut. Aber man muss es tun. Ich sage es mal so. Paulus ist ein schlauer Mann gewesen, voll Heiligen Geistes, erleuchtet und war trotzdem ein normaler Mensch wie jeder von uns. Aber er sagt in Römer 9,1, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Wisst ihr, das Gewissen ist nur ein Kriterium, wenn es im Heiligen Geist wirkt. Wenn der Teufel das Gewissen benutzt und uns verklagt, das steht im Sacharja 3, da kann man es nachlesen, dann ist das eine Katastrophe. Und dann muss man hingehen, wie er gleich kennt, seine Gefühle wegwerfen, sein Gewissen missachten, zum Herr Jesus gehen und das kostbare und teure Blut in Anspruch nehmen. Sobald man das Blut in Anspruch nimmt, hört das Gewissen auf. Und natürlich was anderes, wenn ich vor Gott nicht bereit bin, was in Ordnung zu bringen und das Gewissen weiterhin schwelgt. Das ist ja was anderes. Aber wir haben hier etwas Wunderbares und er sagt, wohl dir, wenn du das hast. Und dann Sprüche 3,13 sagt er, wohl dem Menschen, der Weisheit findet. Wer ist denn die Weisheit? 1. Korinther 1,30 sagt die Bibel, Herr Jesus ist die Weisheit. Wisst ihr, ich erzähle das einmal ganz offen. Ich war auf einem Symposium, das war eine weltliche Veranstaltung. Da sind Wissenschaftler aufgetreten, unter anderem ein Theologieprofessor. Da ging es darum, ob zum Beispiel der bestimmte Werke geschrieben hat, gläubig war, ob er ein Teufelsanbeter, ein Spiritist war und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, diese hochstudierten Leute haben das Einfachste nicht verstanden. Zum Beispiel, die haben das vollkommene Opfer überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich mit dem Theologieprofessor dann angelegt, ich war nur ein Gast, aber ich habe mich mit dem ein bisschen angelegt und haben dann gereizt oder gefragt und dann ist er vorne gestanden wie ein kleines Kind. Hochstudiert, fast, ich sag's mal ganz, ganz provozierend, fast numm geschnappt vor lauter Intelligenz, ist er da vorne gestanden, ist seiner Wissenschaft und hat da drin geschwelgt. Aber wenn ich ihn gefragt hätte, war ich 1 und 1, hat er 3 gesagt. Wisst ihr, wie ich meine? Der hat das Einfachste nicht verstanden. Ich habe ihm dann ein Beispiel gezeigt von dem Autor, wie er praktisch stellvertretende Opfer, nämlich Opfer Jesu, benutzt. Hat er nicht gewusst. Ein Theologieprofessor. Wisst ihr, da ist mir wieder klar geworden, die Weisheit dieser Welt taugt nichts. Wenn ich die Weisheit der Heiligen Schrift habe, zum Beispiel auch die Weisheit der Sprüche, des Predigers, diese Weisheit, die Gott uns übermittelt hat im Alten Testament, die Weisheit der Bergpredigt, glücklich zu preisen ist, die Weisheit eines Paulus, der sagt, auf was es ankommt, dann habe ich eine Weisheit, wo der hochstudierteste Mensch verblasst. Das ist ein Reichtum. Und damit sagt Gott wieder hier, du bist glücklich zu preisen, wenn du das hast. Wir haben ja Bibeln. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir können alles verstehen. Wir können mit offenem Herzen lesen. Diese Weisheit ist ja nichts, wo man erwerben muss. Sondern es ist da. Und dann kommen so wunderbare alttestamentliche Aussagen wie Jesaja 32,20, wohl euch, also glückselig zu preisen, du bist zu beneiden,
Wenn ihr an allen Wassern sät und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lässt. Die Freiheit in Christo. Hier auch zum Beispiel, der Esel ist Erlösung. An allen Wassern heißt, zu den Menschen zu gehen, wenn man frei ist, die Erlösung zu sagen. Frei ist, den Leuten das alles zu bringen. Das ist doch herrlich. Ja, das heißt doch für uns, wisst ihr, wenn man das jetzt letztendlich umsetzt, glückselig zu preisen bist du, wenn du in der Freiheit lebst und vom Herr Jesus erzählen kannst und Zeugnis geben kannst und das Evangelium weitergeben kannst. Es gab Generationen, die konnten das nicht. Die sind entweder gleich umgebracht worden oder später oder ins Gefängnis gekommen. Wisst ihr, da sieht man einfach, die Bibel ist so einfach, sie sagt glückselig. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele aus dem Alten. Aber wenn man jetzt ins Neue Testament reingeht, dann sehen wir, dass das wie ein roter Faden sich durchzieht. Und so müssen wir nachher die Bergpredigt, die Glückseligpreisung auch sehr, vom gleichen Hintergrund. Matthäus 11, 6. Glückselig ist, wer mich Anstoß nimmt an mir. Da denkt dann der Gläubige immer, ah ja, die Ungläubigen, die sich nicht bekehren wollen. Zu wem sagt er das? Zu den Jüngern. Wisst ihr, glückselig, glücklich zu preisen, zu beneiden, wenn ein Gläubiger nicht hadert, wenn ein Gläubiger nicht unzufrieden ist, wenn ein Gläubiger nicht sagt, ich verstehe Gott nicht, habe ich auch schon gesagt. Also wenn er vertrauen kann, kindlich ist, dass Gott keinen Fehler macht, dass alles richtig ist, das ist herrlich. Und wenn wir jetzt nur die Glückseligpreisungen hätten, durch die ganze Bibel, und die alle nur aufnehmen würden, hätten wir schon alles. Weil da sagt Gott, das ist immer das, wo du zu beneiden bist. Aber der Mensch ist halt, ja, er ist verbohrt. Matthäus 13, 16. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Ja, was haben sie denn gesehen? Was haben sie denn gehört? Der Herr Jesus. Wir haben die perfekte Offenbarung Gottes des Vaters durch den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift über den Herr Jesus. Das heißt, ich kann den Herr Jesus verstehen und der Heilige Geist kann es mir offenbaren. Besser, wie wenn ich dabei gewesen wäre. Ist doch herrlich. Er sagt, du bist glücklich zu preisen, wenn du Augen und Ohren hast, dass du siehst und hörst. Es ist kein Fehler, wenn man betet, Herr Jesus, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Auf die Gefahr hin, dass mir Gott etwas zeigt, das mir gar nicht gefällt. Wisst ihr, das ist ein Segen, da ist Gnade, da ist ungeheure, wie soll ich sagen, ist ein ungeheurer Reichtum und ungeheure Befriedigung dahinter. Wenn man das wirklich hat. Wisst ihr, das muss unser Hintergrund sein. So benutzt die Bibel dieses Wort Makarios. Und so benutzt sie nachher glücklich zu preisen. Da gehört noch nicht dazu, glücklich zu preisen, denen die Sünde vergeben sind, das ist klar. Und dann erklärt er die Jünger. Das heißt ja, wenn die Jünger zu ihm treten und dann wir lesen es später, dann setzt er voraus, das sind die Wiedergeborenen. Und dann sagt er uns Wiedergeborene nicht nochmal das Gleiche, sondern dann sagt er uns so, und jetzt, nachdem ihr gerettet seid, jetzt ist wichtig, dass ihr zum Beispiel arm im Geist seid. Wir werden sehen, was das heißt. Matthäus 16, und 17. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wisst ihr, glückselig, wenn man erkennt. Wisst ihr, Albert Schweitzer war ein hochstudierter Mann, Theologe. Wisst ihr, warum er noch Lambarene ist in der Urwald? Nicht nur, weil er hier den Leuten helfen wollte. Er ist geflohen, er war ein moderner Theologe. Wisst ihr, was für eine Glückseligkeit, wenn ich den Herr Jesus erkenne in der Schrift. Wenn ich erkenne, er ist mit Gott, dem Vater, gleich. Wenn ich erkenne, er ist mit uns Menschen gleich, außer Sündenatur. Wenn ich erkenne, das ist der Wille Gottes, perfekte Opfer, das reicht. Gott ist völlig zufrieden, wenn ich das Opfer Jesu für mich persönlich annehme. Er ist völlig zufrieden, wenn jemand mir Jesus nachfolgt. Wenn ich sehe, der Jesus ist mein Ein und Alles, mehr brauche ich nicht, wenn ich das begreife. Wieso müssen wir sehen, was da für Gesetzlichkeiten gibt. Da gibt es Dinge, das glaubst du nicht. Wie die Leute gezwungen werden, Dinge zu tun. Und nur wenn du das tust, was wir lehren, dann bist du richtig vor Gott. Das sind Leute, die sind
gequält, die sind gebunden. So machen wir auch Sekte. Was für eine Glückseligkeit, wenn ich weiß, im Herr Jesus habe ich alles. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Wenn ich ihm nachfolge, kann ich keinen Fehler mehr machen. Das ist doch herrlich. Wir machen immer die Fehler, wenn wir ihm nicht nachfolgen. Gell? Da sind wir uns einig. Aber wenn wir ihm nachfolgen, ist alles perfekt. Gell? Matthäus 24, 46. Jetzt kommen wir zur Endzeit. Da erklärt er ja, dass er Endzeit etwas ist. Vers 44, dass wir bereit sein sollen. Und dann sagt er, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Das heißt ganz einfach, der seine Berufung auslebt, der Wille Gottes tut, das tut, was Gott ihm sagt. Und jetzt sagt er in 46, glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wisst ihr, jetzt muss man die Bibel kindlich lesen. Wisst ihr, was heißt? Was muss ich tun, um bereit zu sein, wenn der Jesus kommt? Was muss ich tun, um bereit zu sein, die Endzeit zu überleben? Ganz einfach, meine Berufung ausleben. Das ist alles. Er sagt, glückselig, du bist zu beneiden, wenn du das tust, was Gott dir als Auftrag gegeben hat, wenn du das auslebst. Wisst ihr, wir haben jetzt wieder diskutiert. Die einen sagen, du wanderst aus. Gibt es konkrete Pläne? Naja, woher weiß ich in das Land, wo ich auswandere, dass da noch schlimmer ist als bei uns? Dann gibt es wieder die Pläne. Wasser. Da gibt es wieder das Problem. Jetzt habe ich Mittel, dass ich jedes Dreckwasser entkeimen kann, dass ich trinken kann. Sage ich, das nützt nichts. Du musst dein Wasser sammeln und schon vorher haben, weil sie werden das Wasser radioaktiv verseuchen. Wieso, wenn du den Gläubigen dann einmal siehst, er ist hin und her gerissen von allen Theorien. Und das weiß doch keiner, was kommt. Wieso, du musst schon ganz einfach sagen, die Bibel sagt, ihr müsst nur wachen und beten, Lukas 21, 34 bis 36, dass ihr dem allem entfliehen könnt. Und letztendlich, wenn der Herr Jesus hier das sagt, dann sagt er, du bist bereit, wenn du mein Wille tust, wenn du mir dienst. Und wenn der Herr sagt, diene mir so, dann ist einfach, bist du bereit? Dann brauche ich mir nicht überlegen, was ich mit meinem Wasser mache. Wenn dann Gott will, dass ich immer verseuchter Wasser sterbe, dann sterbe ich halt immer verseuchter Wasser. Ist das schlimm, wenn es der Wille Gottes ist? Wisst ihr, da kommt doch eine gewisse Freiheit. Wisst ihr, ich merke jetzt schon, allein bei den paar Glückseligpreisungen, wenn ich das wirklich annehme und glaube, dann bin ich tatsächlich glücklich zu preisen, bin ich frei. Aber, wisst ihr, ich habe festgestellt, mein größter Gegner ist auf meinen Kopf. Meine Gedanken, und das steht im 2. Korinther 10, 5, da sagt nämlich die Bibel, du musst als Gläubiger jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wenn die Gedanken galoppieren und ich meine eigene Vorstellung entwickle, dann wird es schwierig. Wenn ich ganz einfach sage, überall wo Makarios steht, darum habe ich es euch aufgelistet, überall wo glückselig steht, sagt Gott, wenn du so bist, wenn du das tust, dann bist du beneidenswert. Dann haben wir kein Problem. Und das wird nachher bei den Glückseligpreisungen ganz wichtig sein. Wir müssen glauben, dass das Gott wirklich so meint. Und wenn er das sagt und wir diese Haltung einnehmen, dass wir dann wirklich beneidenswert sind. Wisst ihr, ich muss ganz viel von meiner Vorstellung oder von meinen Gefühlen ersetzen durch den biblischen Text, wo er etwas sagt. Wenn zum Beispiel Paulus sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, dann muss ich sagen, Amen. Wenn er sagt, es ist wunderbar, dass du gezüchtigt wirst, Hebräer 12, ab Vers 4, muss ich halt sagen, dann ist es wunderbar. Am Schluss sagt er, obwohl euch Züchtigung nicht gefällt, gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Dann muss ich sagen, dann ist mir die friedsame Frucht der Gerechtigkeit wichtiger, wie dass ich einmal unter durch muss. Ich muss halt glauben, dass das richtig ist vor Gott. Ich habe halt manchmal den Eindruck, wir sind alle so kleine Götter, wir glauben immer, wir wissen es besser wie Gott. Das ist so typisch, auch bei Gemeindearbeit. Wir haben immer gesagt, du lebst zu sehr in deiner frommen Welt, du hast keine Ahnung, wie schlimm die Welt ist. Also mir reicht schon, was ich weiß. Aber jetzt habe ich mitgekriegt, jetzt gibt es was Neues. Beate und ich haben diskutiert, wir haben gar nicht gewusst, was das ist. Flashmob. Ich wusste, was ein Flashmob ist. Dann habe ich nachgeguckt. Das ist das gleiche wie im Griechischen Ochlos. Das ist der Pöbel. Jetzt gibt es scheinbar Flashmob-Veranstaltungen auch von Gläubigen. Da meint sie einfach, man macht so eine Masseveranstaltung oder Veranstaltung mit der Masse und dann... Aber ich sage, Leute, wisst ihr, manchmal muss ich sagen,
Sind wir denn gar nicht zufrieden mit dem, was die Bibel sagt? Sind wir gar nicht zufrieden, wenn der Herr sagt, mach so und so? Reicht das denn nicht? Ich habe schon Probleme, dass ich das, was der Herr sagt, überhaupt hinkriege und einfach gehorsam bin. Dann muss ich sagen, ich brauche doch nicht nur extraordinäre Besonderheiten, die verrückt sind. Aber so ist halt der Mensch. Da muss man einfach nüchtern sein. Und dann sagt er, das ist nämlich das Thema, Johannes 13, 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Was soll ich denn nämlich wissen? Der Vers vorher. Dass der Knecht nicht größer ist als sein Herr. Das heißt doch zu Deutsch ganz einfach, er weiß es besser, dann bist du glückselig, wenn du das begreifst. Wenn du begreifst, er weiß es besser wie du, dann ist gewonnen. Wenn ich die Bibel aufschlage, man kann die Bibel lesen, wie man will. Ich habe die Bibel schon auf hunderttausende Arten gelesen. Aber wenn du die Bibel aufschlägst, zum Beispiel, und sagst, jetzt sagt mir jemand etwas, der es besser weiß wie ich. Und so liest du. Du stellst dich unter die Schrift und sagst klipp und klar, er weiß es besser, egal was du fühlst. Dann bricht eine Quelle der Gnade und des Segens auf, das ist keine Frage. Johannes 20, 29. Das ist Thomas. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Manche Dinge kannst du nicht sehen. Ich weiß einen Fall von einem Mann, der hat 7 Kinder. Der hat für seine 7 Kinder vor Gott gerungen, hat wohl auch eine gewisse Gewissheit, dass sie zum Glauben kamen. Wisst ihr, wann sie zum Glauben gekommen sind? Alle 7 auf einmal an seiner Beerdigung. Der ist nicht gesehen und trotzdem ist es geschehen. Wieso glückselig, wenn ich alles glaube, was die Schrift sagt, aber ich es nicht sehe. Ich muss einfach glauben, dass das stimmt. Und dann kann ich sagen, ah, meine Erfahrung ist anders, meine Vorstellung, das stimmt. Und ich muss sagen, alles Unsinn. Die Bibel hat recht und ich habe nicht recht. Fertig. Wenn ich heute hingehe und sage, die Erde ist in 6 Tagen auf 24 Stunden entstanden, dann hat Gott noch 24 Stunden, nämlich einen Tag geruht. Dann lacht man mich aus. Whitcomb, ein großer Führer einer amerikanischen Bewegung und auch ein Wissenschaftler, der saß schon bei mir daheim in der Stube, das war ein ganz einfacher Mann. Dieser Professor Whitcomb, der hat nachgewiesen, dass die Erde nicht älter sein kann, also die zweite Schöpfung, die unsere jetzige Schöpfung, es gab ja Urschöpfung, aber die Schöpfung, die jetzt, wo wir drauf wohnen, dass die aufgrund der Höhe des Staubs vom Mond, wie hoch der Staub auf dem Mond ist, nicht älter sein kann, wie die Bibel sagt. Ich brauche dem solche Dinge nicht. Entschuldigung. Wenn die Bibel sagt, es ist in 6 Tagen entstanden, ist es in 6 Tagen entstanden. Man hat einmal Macintosh gefragt, wie er die Bibel liest. Dann hat er gesagt, ich lese ganz einfach. Und dann hat man auch gesagt, ging es ja auch darum, ist jetzt Jericho 7-mal zerstört worden, hat man die richtigen Fundamente gefunden, habe ich auch schon diskutiert. Es geht einfach darum, Macintosh hat gesagt, und das finde ich wunderbar, ein Gläubiger liest, glaubt und betet an. Das ist wie Balsam, oder? Er liest, glaubt und betet an. Ein anderer hat mir gefragt, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen würde, dass das und das vor Gott, vor Bibel nicht stimmt, dann hat der Wissenschaftler, der war ja hochintelligent, der andere nicht so, dann hat der andere gelächelt und hat gesagt, was tun Sie jetzt? Und er hat gesagt, ganz einfach, ich warte, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Wisst ihr, das sind die Kleinigkeiten, das sind Kleinigkeiten. Da entscheidet sich's, glaube ich oder nicht. Und ich bin Fan von Macintosh. Eigentlich kannst du deine Bibel auf den Deckel draufschreiben. Lies, glaube und bete an, das reicht. Wisst ihr, und das sagt er, so ist Gott, weiß es besser. Wenn man jetzt Apostelgeschichte 20, 35 nimmt, also ich brauche nichts her, ich muss nur glauben. Und ich habe den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Ich brauche keine besondere Ausrüstung, keine besondere Zurüstung, es ist alles da. Apostelgeschichte 20, 35, wunderbar. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selber gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe einen Sammeltrieb. Es gibt Menschen, die haben keinen Sammeltrieb.
Ich bin zwar von Natur aus eher ein Jäger, habe aber trotzdem ein ganz furchtbares Sammeltrieb. Ich sammle Bibel, wisst ihr? Ich sammle Schriften, ich sammle Bücher. Und jetzt, wenn du glaubst, dass Geben glückseliger ist als Nehmen, dann kannst du ja von deiner Sammlung geben. Dann kannst du ja die Werke, an denen du hängst, einfach geben. Wenn du nicht gibst, dann sorgt der Herr dafür, dass du lernst zu geben. Dann geht es dir wie mir, dass im Rucksack, wo die ganz wertvolle, liebe, kostbare, teure Bibel ist, plötzlich die Thermoskanne ausläuft. Und Tee ist ganz besonders giftig für Goldschnitt und für Dünndruckpapier. Das ist doch besser, du gibst vorher. Wisst ihr? Du gibst. Wisst ihr, manchmal passiert es, ich habe das Werk schon in meinem Schrank und benutze es. Und dann sagt jemand, kannst du mir das besorgen? Dann besorge ich es und dann kommt es. Das ist ja nur schöner, wie es meine. Erst da ist ja durchgearbeitet. Und dann nimmst du das auch noch. Wisst ihr, so ist der Mensch. Und die Bibel sagt, wenn du das nicht hast, wenn du bereit bist zu geben, einfach zu geben, ob das Geld, Zeit, Dinge betrifft, dann bist du zu beneiden, wenn du frei bist. Wisst ihr, ich sage es mal so, du brauchst doch keinen Jüngerschaftskurs mehr, du musst nur die Worte lesen, wo glückselig steht, dann hast du einen Jüngerschaftskurs, dann weißt du eigentlich schon alles, was du tun musst. Und also ich bin wieder fasziniert, wie Gott es gemacht hat, mit einer Einfachheit, dass ein kleines Kind es verstehe. Römer 4, 7 und Folgevers. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben, deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das ist jetzt eine Wiederholung von Psalm 32. Also wieder glückselig, auch im Neuen Testament. Wenn du wirklich Vergebung der Sünde hast. Woher weiß ich, dass ich Vergebung der Sünde habe? Wisst ihr, ich hatte mal eine Phase in meinem kleinen geistlichen Leben, da habe ich gekämpft bis aufs Blut. Und die alten Brüder haben mich getröstet, haben gesagt, du mit deinem Perfektionismus, mit deiner übersensiblen Natur, du darfst nicht verzweifeln. Es bringt dich jetzt fast um, aber wenn du das in den Griff kriegst, wirst du Dinge sehen und erkennen, die ein anderer nicht erkennt. Du wirst Dinge tun können, wo Gott dich benutzt, wenn du das lernst, wenn du im Dreck sitzt. Ist dir das wurscht? Weißt du, da bist du fertig. Und wenn du das siehst, was hier die Bibel letztendlich zeigt, dann musst du einfach sagen, da musst du dankbar sein. Zum Beispiel in Römer 14, 22 sagt sie, du hast Glauben, hab ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wisst ihr, es ist ungeheuer wichtig, wenn du fast verzweifelst, ob dein Perfektionismus, ob deiner, ich sage mal so, das ist ja eine Form von Ehrlichkeit, du willst ja Gott besonders recht machen. Wenn du das in den Griff kriegst, dass du frei wirst von dem und du nur das tust, was du wirklich überzeugt bist, aber das tust vor Gott ohne schlechtes Gewissen, sag ich, bist du glücklich zu preisen. Das ist so einfach. Wenn ich das alles lese und die Bibelstelle muss ich immer sagen, dann ist ja wohl mein größter Gegner, ist meine Seele und mein Ich und mein Ego, das da und dazwischen pfuscht. Aber die Bibel sagt, glückselig, wenn du im Herrn glaubst, glückselig, wenn du sein Opfer annimmst, glückselig, wenn du nicht der Maßstab bist, glückselig, wenn er entscheidet. Wisst ihr, so bin ich frei geworden. Ich war ja vollkommen ein Sklave dieses schlechte Gewissens. Ich bin mal zu meinem Bruder 6 bis 8 Stunden in der Seelsorge gewesen. Ich bewundere den, der ist schon beim Herrn. Ich bewundere ihn heute noch. Ich hätte mir das nicht angehört, 6 oder 8 Stunden von jemandem. Der hat 6 oder 8 Stunden, ohne ein Piep zu sagen, hat er alles angehört, was ich in meiner Seele ausgeschüttet habe. Und als ich fertig war, hat er einen Satz gesagt. Ein Satz. Alles Anfechtung. Das Verrückte war, ich konnte es fassen. Dann bin ich heimgefahren. 30 Kilometer von ihm weg. Jubelnd saß ich in meinem Auto. Hab Evangeliumslieder wohl geschmettert. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Plötzlich macht es. Peng. Knack. Ich habe gehalten. Da lag was. Ich habe denke ich eine Katze. Bin ich weitergefahren. Hab der Polizei angerufen und gesagt, ich habe da wohl eine Katze überfahren, ja, ich soll weiterfahren und so weiter. Je länger ich gefahren bin, kam der Teufel und sagt zu mir, du hast dich geirrt, du hast nicht eine Katze überfahren, du hast ein Kind überfahren, du hast einen Mensch überfahren. Ich kam gerade 6-8 Stunden aus der Seelsorge und hat gerade meine Seele zur Ruhe gebracht, dann kam schon das Nächste. Wieso, so ist der Mensch. Du hast einen Gegner, der ist ein Lügner. Der Teufel lügt dich an, in deinem Bewusstsein, in deinem Unterbewusstsein, in deiner Seele, in deinen Gedanken. Und in dem Moment sagt die Bibel, wenn du ihm glaubst, dann bist du glücklich zu preisen. Wenn du nicht dem Teufel glaubst, sondern ihm glaubst, aber wenn du dir nicht glaubst, sondern ihm glaubst, bist du glücklich zu preisen. Und das wird nachher bei den Glückseligpreisungen ganz massiv sein. Du musst glauben, wenn du geistlich arm bist, bist du in Wirklichkeit glücklich zu preisen. Ich habe mal geglaubt. Ich habe mir dann so eine Liste gemacht. Griechisch perfekt, Hebräisch perfekt, Lateinisch sollte ich perfekt kennen, Syrisch, dass ich Peschitta lesen kann, perfekt. So denkst du denn? Gott sagt, nee. Glückselig ist, wenn du einfältig mir einfach glaubst. Wenn du ganz kindlich glaubst, was ich sage. So ist der Mensch. Und ich denke, man kann das lernen. Und darum diese Glückseligpreisung. 1. Korinther 7, der 40. Vers. Glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Da geht er drüber, ob wenn man lang verheiratet war, so fasse ich die Stelle auf, ob man dann nochmal heiraten soll. Er sagt, er denkt, man ist glückseliger, wenn man nicht mehr heiratet. Das ist Ermessenssache, wisst ihr. Aber hier gibt der Paulus zum Beispiel etwas weiter von seiner reichen Erfahrung. Und ich weiß nicht, ob ich Resli gelesen habe. Resli hat ja eine Frau, einen Mann geheiratet, der auch Witwer war. Zwei Witwe und Witwer haben geheiratet. Und das Ende vom Lied war, sie glaubt, jetzt sind ihre Kinder versorgt. Und das Ende vom Lied war, dass sie eine völlig unglückliche Ehe hatte und ihre Kinder weggeben musste. Und von daher auch, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Man braucht sie nicht verrückt machen lassen. Wisst ihr, manche Leute glauben, wenn du nicht wieder verheiratet bist oder wenn du noch nicht verheiratet bist, dann bist du ein Mensch zweiter Klasse. Das ist völliger Unsinn. Alles hat seine Zeit. Wisst ihr? Und Gott macht keinen Fehler. Ich denke, da muss man einfach sich ihm unterwerfen und sagen, ich diene dir und du machst es so, wie es geht. 1. Timotheus 1,11. Eine ganz seltsame Bibelstelle. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Wisst ihr, das sagt die Bibel, und das ist völlig unfassbar, und in 1. Timotheus 6,15 kommt es wieder, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Jetzt sagt die Bibel, Gott ist glückselig. Wesensmerkmal von Gott ist Glückseligkeit. Wisst ihr, jetzt müsst ihr das einfach einmal euch vergegenwärtigen. Jetzt sagt die Bibel, Gott selber ist vollständig glücklich zu preisen, vollständig ist seine Gottheit glückselig. Jetzt sagt Gott praktisch, du kannst das Gleiche für dein Leben sein, wenn du so bist, wie ich sage. Das ist gewaltig, oder? Du musst nur das tun, was ich sage, das ist Makarius. Sobald du so bist, bist du glücklich zu preisen, zu beneiden. Titus 2,13. Ist ja interessant, wie die Lehrbriefe das dann ein bisschen anders wie die Evangelien benutzen. Und da sagt er, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das heißt, auf den Herr Jesus zu warten und zu glauben, dass er wiederkommt, er sagt, es ist eine glückselige Hoffnung, glücklich zu preisen, wer das tut. Zurzeit streiten die Leute, ob die Entrückung bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11 oder bei Offenbarung 19 ist. Was für ein Elend, wenn es weder bei 4 noch bei 11 noch bei 19 wäre. Die Bibel sagt bloß eins in den Lehrbriefen. Die Wiederkunft Jesu kann nicht geschehen, es sei denn, der Antichrist ist geoffenbart, sagt sie klipp und klar. Manche Dinge muss ich einfach Gott überlassen. Ich brauche mich nicht verrückt machen lassen. Wichtig ist, dass ich bereit bin, ihm zu begegnen, ihn zu erwarten. Das kann auch sein, du liegst auf dem Sterbebett und dann erwartest du ihn. Dann ist deine Entrückung, wenn du auf dem Sterbebett liegst. Wenn du stirbst, ist deine Entrückung. Wieso von daher zu sagen, du musst alle Zeit den Herr erwarten? Ja, weil du weißt nie, ob du morgen nicht stirbst. Du weißt sogar nicht, ob du heute stirbst. Du kannst ja eine Minute tot sein, weiß kein Mensch. Also muss ich immer bereit sein. Und das sagt er, diese Haltung, immer bereit zu sein, das ist glückselig. Jakobus 1,12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Er sagt, glückselig, wenn du Anfechtung hast. Wisst ihr, wir sagen, oh, ich habe schon wieder Anfechtung. Und dann kommen die Gläubigen mit der dummen Frage, wie geht's dir? Gell, dann ist man zu feig zu sagen, schlecht. Und dann sagt man, es gab Brüder, die haben extra eine besondere Art entwickelt, wie sie das machen. Die haben gesagt, glänzend. Wie, du siehst aber nicht glänzend aus. Ah, ich werde gerade geschliffen. Wisst ihr, so sagen sie dann. Das muss man einfach sehen, so ist der Mensch. Wisst ihr, der Mensch ist so. Aber er sagt, glückselig, wenn du Anfechtung hast. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du hängst gerade das Gesicht runter, weil du Anfechtung hast, und er sagt, wie geht's dir? Und dann sagst du, ich bin glückselig. Und dann sagt er, wie? Hey, ich werde gerade in der Anfechtung rangenommen, also bin ich glückselig. Könntest du mich um das ja beneiden? Das wäre die biblische Haltung. Wisst ihr, du musst eigentlich zum anderen sagen, du könntest mich ja beneiden, weil ich bin jetzt glückselig. Puh. Merkt ihr, wie weit wir weg sind von der biblischen Denkweise? Wir sind ganz weit weg. Jakobus 1,25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand wirklich die Freiheit in Christo begreift, in der Tiefe. Die Freiheit in Christo ist ganz einfach. Jesaja 61,1. Die Tür ist auf. Du kannst rausgehen. Sie ist auf. Du kannst rausgehen, wenn du willst. Wenn das jemand begreift. Der Jesus hat die Tür geöffnet. Es muss niemand unmoralisch sein. Es muss niemand rauchen. Luther hat gesagt, fressen, saufen, ist eine derbe Sprache. Es muss niemand in Bindungen leben. Es muss niemand eifersüchtig sein, niemand egoistisch sein. Das braucht er alles gar nicht. Die Tür ist offen. Jetzt sagt er, glückselig, wenn das einer begreift und da drin bleibt. Wisst ihr, das läuft jetzt darauf aus, ich nehme das vollkommene Opfer in Anspruch. Wisst ihr, ich sage es einmal ganz ehrlich, wenn du das alles liest, wie du zu beneiden bist als Gläubiger, wie du glückselig bist, dann musst du doch in dich gehen und sagen, ja Moment mal, da stimmt ja bei mir was nicht, ich bin ja meistens unzufrieden. Dann müssen wir doch rumlaufen und strahlen wie ein Scheinwerfer, oder? Wenn wir so beneidenswerte Leute sind. Wenn wir es tun. 1. Petrus 3,14. Wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Er sagt, wenn du wegen dem Evangelium leidest, bist du glückselig. Ich habe es bei meiner Tochter gesehen. Sie ist in keiner Kirche, die der Ökumene ist. Dann kriegst du bestimmte Jobs nicht. Ich wollte ja da nicht gucken. Wisst ihr, man droht uns immer mit dem Antidiskriminierungsgesetz und mit diesen Dingen, das ist auch nichts anderes, wisst ihr. Aber das ist halt so. Wisst ihr, wenn du um des Evangeliums willen Nachteil hast, sagt die Bibel, bist du glücklich zu preisen, freu dich. Und er sagt sogar in 1. Petrus 4,14, wenn sie sich sogar schmäht wegen dem, dann sagt er, dann bist du glückselig, weil der Geist der Herrlichkeit dann in besonderer Weise, sage ich jetzt Anführungszeichen, auf dir ruht. Das heißt, aller Ärger um des Evangeliums willen ist wunderbar und du bist darum zu beneiden. Wisst ihr, mir wird immer klarer, wenn ich das lese. Alle die Makarios, alle die Glückseligkeiten, dann muss ich sagen, Moment mal, ich denke ja anders, ich denke falsch. Wenn wir jetzt beginnen zu denken, immer wenn Gott sagt, glückselig, dann ist es so, dann bin ich zu beneiden. Dann muss ich alles, was hier kommt, in Zukunft anders behandeln. Und das genau macht dann der Herr Jesus mit der Bergpredigt, mit Matthäus 5, ab Vers 3. Da sagt er Dinge, da bleibe dir wirklich die Luft weg. Wo Gott sagt, jetzt bist du glückselig, wenn das passiert. Wir würden sagen, oh ja, nicht. Offenbarung 1,3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, sie hört und bewahrt. Also sagt Bibel praktisch. Wenn du die Offenbarung liest, wirklich liest, auch hörst, wirklich hinhörst, was sie sagt,
und das bewahrst, dann bist du glückselig. Dann bist du zu beneiden. Manche sagen, ich lese die Offenbarung nicht, ich verstehe sie nicht. Musst du sie verstehen? No. Du kannst zum Beispiel die Sendschreibe lesen. Die Sendschreibe nennt man das Tor der Buße. Du kannst es lesen, kann ein Kind verstehen. Allein wenn du das liest, hörst und dann auch bewahrst, bist du glückselig. Glücklich zu preisen. Wieso? Brauchen wir sie nicht verrückt machen. Offenbarung 14, 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn starben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wisst ihr, wenn man im Herrn ruhen kann, von seinen Werken frei ist, weiß, dass er alles vollbracht hat und dass die Werke seit grundlegender Welt beendet sind und dass ich durch Jesu Blut in den Himmel komme und so sterbe. Ist doch herrlich. Ist das nicht herrlich? Du liegst auf dem Sterbebett? Und dann kommt der Teufel und verklagt dich und sagst, haha, du hast Gott hier nicht gedient, du hast dort nicht gedient, bist du überhaupt wieder geboren, ist das echt was du... So geht es dann. Matt Völkening, denke ich, war es gefragt, haben sie Freudigkeit zu sterben? Sagt er, nein. Er hat Kampf gehabt. Das haben wir ihm angesehen, darum hat er auch gefragt. Dann sagt er, aber ich weiß, dass der Jesus für meine Sünde gestorben ist. Das ist doch Herrlichkeit, wenn du auf dem Sterbebett liegst und jetzt weißt, jetzt geht es gleich aus. Ich hatte schon, wo ich gedacht habe, ich habe 3 Operationen in einer Woche hintereinander gehabt. Und bei einer bin ich aufgewacht und da hat es nicht nur gewackelt, da hat es ganz schön gewackelt. Und da war mir klar, jetzt kommt die nächste Operation, vielleicht wachst du dann nicht mehr auf. Dann musst du dir überlegen, was ist, wenn du jetzt stirbst? Wieso? Da kannst du nicht anfangen, Bestandsaufnahme deines Lebens zu machen, aufzurechnen, was war gut, was war schlecht. Dann muss klar sein, da war mir klar, wenn du stirbst, durch Jesu Blut, komme ich in den Himmel. Durch Jesu Blut war ich in der Gegenwart Jesu auf. Dann wirst du vollkommen ruhig zugucken, wie sie dir die Narkose reinlaufen lassen. Und entweder wachst du im Himmel auf oder du wachst wieder im Krankenzimmer auf. Ich habe es ja schon mal erzählt, die Geschichte hat mich fasziniert, von Moody. Sie sind auf einem Schiff und das Schiff droht unterzugehen. Alle haben Angst, die haben gewaltig gebetet, weil man hat gehört, dass sie hier wirklich vom Tod bedroht sind. Das Schiff hat so geschwankt, dass du scheinbar nicht mal mehr stehen konntest. Da hat Moody sich um einen Balken herum eingehängt mit dem Arm, so hing er. Mit der anderen Hand hat er seine Bibel und dann hat er ihnen das Evangelium gepredigt. Und als er fertig war, hat er zu ihnen gesagt, so meine lieben Leute, die sage ich jetzt ganz einfach, ich gehe jetzt ins Bett. Die hatten einen Schock, weil da haben alle gewartet, ob Rettung kommt, ob sie untergehen. Und gesagt, ich gehe jetzt ins Bett, wir sehen uns morgen früh wieder, entweder auf dem Schiff oder im Himmel. Wiedersehen, ist ins Bett. Wisst ihr, der hat es geglaubt. Wisst ihr, da siehst du dann, ob er es glaubt. Der hat es wirklich geglaubt. Offenbarung 16, 15. Sieh, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt. Damit sagt er doch ganz einfach, die Entrückung und die Wiederkunft Jesu oder dein Tod wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, überfallartig. Und glückselig bist du, wenn deine Kleider gewaschen sind. Weißt, ich kann dir bloß einen Rat geben. Ich mache das selber so. Egal was war. Geh nie ins Bett, ohne dass du sicher bist, dass das Blut Jesu jede Sünde hinweggewaschen hat. Ich mache das immer. Bevor ich ins Bett gehe, gehe ich zum Jesus und sage, Herr, hier war das, ich nehme dein Blut in Anspruch und dann gehe ich ins Bett. Dann ist es egal, wo ich aufwache. Es ist egal, ob ich lebend oder tot aufwache, ist egal. Und er sagt, der so gesinnt ist, der ist wahrhaft zu beneiden, der ist glücklich zu preisen. Merkt ihr? Die Glückseligpreisungen vereinfachen das Evangelium. Und das ist bei Bergpredigt auch so. Es wird alles vereinfacht. Offenbarung 19,9. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das sind wir durch Jesu Blut. Er sagt, du bist doch glückselig, wenn du da dabei sein darfst. Wisst ihr, ihr müsst euch mal das vorstellen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das muss man sich mal vorstellen. Du wirst den Herr Jesus sehen in seinem Auferstehungsleib. Als der Herr und der König, der Könige. Wisst ihr, und ihr müsst mal euch überlegen, der Herr Jesus ist nicht Jesus der Kinderbibel. Das ist völliger Unsinn. Ich habe jetzt wieder Berechnungen gehört, wie groß das Universum ist. Das Universum ist so, dass ein menschliches Hirn es nicht vorstellen kann. Jetzt sagt die Bibel, das Universum, das Millionen von Lichtjahren umfasst, das nicht mehr vorstellbar ist, das hat er in der Hand, wie ich einen Löffel in die Hand nehme. Soll ich mir vorstellen. Und den, der so das Universum in der Hand hat, den werde ich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm. Soll ich vorstellen? Sagt Bibel, glückselig ist, wer das hat, glückselig. Du bist zu beneiden, wenn du hier das besitzt. Ich sage es jetzt mal ungeschützt. Bei allem Bewusstsein, was Schweres in meinem Leben geschehen kann, aber eigentlich mit dieser Haltung muss doch ein Mensch in der Lage sein, alles zu ertragen, oder? Muss alles ertragen. Ein Beispiel, die Schwester, die hat einen Mann gehabt, der gesoffen hat und sie dauernd verdrescht hat, war wiedergeboren. Und immer wenn sie dagegen geredet hat, ist er ganz besonders wütend geworden. Sie ist einfach hingegangen, hat Kieselsteine geholt. Und immer wenn sie hat ja gewusst, ich kann das Maul nicht halten, weil sie auch ein Mensch war, wie ein natürlicher Mensch, ist sie immer hingegangen und die Kieselsteine in den Mund geschopft. Dann hat sie gewusst, geht nicht. Gell. Und dann ist er mal wieder passiert. Der ist wieder ausgerastet und da kam eine Schwester von der Heilsarmee. Und dann ist der so wütend geworden, hat seine Frau sein lassen, hat die Schwester von der Heilsarmee am Kragen gepackt, im Genick. Hat sie genommen, wie man jemand auf den Arm nimmt, aber nicht wie man normal jemand auf den Arm nimmt, sondern am Kragen packt und wirklich im Körper gepackt, hat sie die Treppe runtergeschleift und wollte sie rausschmeißen. An der letzten Stufe brach er zusammen, vom Heiligen Geist überführt. Da ist mir bewusst geworden, was er für ein Tier ist, vom Mensch, der zusammengebrochen hat, angefangen, Gott um Gnade anzuflehen. Ich habe nur lachen müssen, typische Beschreibung der Heilsarmee. Sie haben dann gesagt, und die Schwester hat sofort die Stunde erkannt und hat die letzte Stufe zur Bußbank umfunktioniert. Weil bei Heilsarmee, wenn ich die bekehrt habe, muss ich vorkommen und an der Bußbank niederknien. Wie gesagt, ist doch herrlich. Wissen, die Schwester hat das Entscheidende gehabt und hat sie das ertragen, was ihr Mann macht. Und in der entscheidenden Minute hat Gott eingegriffen. Ist doch herrlich. Bloß wir müssen es glauben, dass so ist und dass wir glücklich sind. Offenbarung 22, 14. Er sagt ja nicht, du bist glücklich vom Gefühl her, sondern glücklich zu preisen, zu beneiden. Offenbarung 22, 14. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Was ist denn das Gebot? Sie fragen doch der Jesus, was ist das Gebot? Dann sagt die Bibel, das Gebot Gottes ist, dass er an mich glaubt. Also das wahre Gebot ist, an Herr Jesus zu glauben, dann kommt das andere automatisch. Wenn man so einfältig ist, dann passiert auch nichts mehr, wisst ihr. Wenn man nochmal zurückgeht, Offenbarung 22, 7 sagt er, sieh, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissage und dieses Buches bewahrt. Wieder Offenbarung. Wer die liest und bewahrt. Also das ist das einzige Buch, wo zweimal massiv gesagt wird, wenn du das liest, dann bist du glückselig. Dann müssen wir doch mehr Offenbarung lesen, oder? Ich habe jetzt wieder vorgekommen auf der Endzeitkonferenz. Ich werde die Offenbarung nochmal ganz besonders extra, neben Bibellesen, extra studieren. Da habe ich mir vorgenommen auf der Endzeitkonferenz. Römer 4, 6 und 9. Wir nähern uns am Ende des Kreises langsam der Quintessenz. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Vers 9. Gilt nun diese Seligpreisung oder Glückseligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wisst ihr, was ist das für eine Herrlichkeit? Das Blut Jesu bringt mich in Ordnung mit Gott, selbst wenn ich versagt habe. Nicht meine Werke, sondern das Blut Jesu, ohne Werke. Wisst ihr, da kann man doch sterben, da kannst du doch leben und sterben jede Minute, wenn du weißt, nur Jesu Blut ist der entscheidende Faktor, in den Himmel zu kommen. Da kannst du versagt haben bis aufs Letzte. Dann hast du halt im Preisgericht keine Frucht, aber du bist gerettet. Das ist ja herrlich. Und darum sagt die Bibel, glückselig, wenn du das hast. Glücklich zu preisen. Ich sag's nochmal, eigentlich heißt es, du bist zu beneiden. Die andere sollte dich beneiden. Was war denn eure Glückseligkeit? Das setzt er sich mit den Galater auseinander, die ja nicht ohne waren. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt, sie waren so angetan, er hat die Augenkrankheit, der Paulus, dass sie ihm die eigene Augen gegeben hat und sagt, das war Glückseligkeit. Sie sind so vom Evangelium her erfasst worden, dass das andere alles gar keine Rolle mehr gespielt hat. Wisst ihr? Und wenn man mal vom Evangelium wirklich erfasst ist, dann ist man wirklich zu beneiden. Jakobus 5,11. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wir kommen ja in Endzeit, ich komme von einer Endzeit-Konferenz, wir kommen in Endzeit-Dinge rein, wenn ich Zeitung lese. Also wenn du die Nachrichten liest, wird es ja schon anders. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Jetzt sagt die Bibel, Hiob ist das Musterbeispiel. Und dann erklärt es und sagt, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ist er glückselig, wenn das jemand glaubt? Ich sage es jetzt einmal zusammengefasst. Wir sind zu beneiden, weil wir den Herr Jesus haben. Wir sind zu beneiden, weil sein Blut unsere Sünde wegnimmt. Wir sind zu beneiden, weil er Mitleid mit uns hat, weil alle unsere Dinge, die wir nicht hingekriegt haben, das ganze Versagen durch Jesu Blut wirklich in Ordnung gebracht wird. Wir sind glücklich zu preisen, wenn man das versteht, dass der Herr voll Mitleid und Erbarm ist und uns durchbringt. Wir haben alles. Wir haben mit Jesus alles, wir haben mit der Bibel alles. Entschuldigung, eigentlich heißt es zu Deutsch, es darf kein Jammern mehr geben. Wisst ihr, das ist glückselig. Und genau mit dieser Zielsetzung, so wie es die Bibel hier meint, müssen wir jetzt Matthäus 5, Abvers 3, weiterlesen. Einfach, du bist zu beneiden. Und jetzt muss im Hinterkopf sein, wir haben ja eine riesige Palette, wo die Bibel sagt, du bist zu beneiden, weil du Jesus hast, weil du die vollkommene Erlösung hast. Und jetzt kommt er und sagt, wenn du arm bist, bist du in Wirklichkeit reich. Das ist das, was der Paulus sagt. Wenn ich schwach bin, bin ich in Wirklichkeit stark. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Und das, was der Herr hier der Gemeinde ganz, ganz starkes Herz legt, das wollen wir dann, wenn Gott Gnade gibt, Punkt für Punkt, jede Glückseligpreisung separat studieren, um zu begreifen, was Gott von uns will. Wir uns praktisch im Gehorsam in eine völlige, beneidenswerte Situation bringen will. Mich bete. Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag, danken dir, dass du in deiner heiligen Schrift dir dich selber offenbart und so klar zeigst, dass wir eigentlich beneidenswerte Leute sind, weil wir wiedergeboren sind, weil wir Gotteskinder sind, weil wir dich haben, weil wir dein vollkommenes Opfer haben, weil du uns alles gegeben hast und letztendlich, selbst wenn wir unter Durchmüssen sind, wir zu beneiden. Es ist alles letztendlich etwas, das uns zum Besten dient. Und es ist wirklich so, wenn wir dich lieben, dann dient uns alles zum Besten und wir sind glückselige Leute. Jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir es verstehen, unser Denken umstellen und dass du uns auch durch die Bergpredigt, durch diese wunderbare Glückseligpreisung eine Veränderung im Herzen geben kannst, dass wir das alles verstehen und zur Ruhe kommen. Ja, das soll das große Ziel sein, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen und dich anbetet für das, was du getan hast. Amen.